Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Evangelist Josef Schmid.
Wir kommen zur Textlesung von heute und machen die Fortsetzung in 1. Mose 40, die Verse 1 bis Kapitel 41, Vers 8. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker, und ließ sie setzen in des Amtmanns Haus ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente, und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum, und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig? Sie antworteten: Es hat uns geträumt, und wir haben niemand, der es uns auslege. Josef sprach: Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's. Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef: Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre, der hatte drei Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand. Josef sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. Drei Reben sind drei Tage. Nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gebest, wie vormals, als du sein Schenk warst. Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden, und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef: Mir hat auch geträumt, ich trüge drei Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao. Und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt. Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage. Und nach drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen. Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag. Und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Und nach zwei Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe, die gingen auf der Weide im Grase. Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen fetten Kühe. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals, und er sah, dass sieben Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er sieben dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt. und die sieben mageren Ähren verschlangen die sieben dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war. Und als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert, und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte. Amen.
Das Lob, das aus der Tiefe zu dir dringt. Dir, Herr, sei das Lob, das unsere Freude vor dich bringt. Dir, Herr, sei das Lob, das Jubeln in der Schöpfung schwingt. Und das dir zum Ruhm in alle Ewigkeit erklingt.
Deine Liebe ist so unbegreiflich groß. Deine Gnade, Herr, macht uns von unserer Sünde los.
Dass wir unbeschwert dich preisen vor der ganzen Welt. Dich, den Hirten, der sich schützen vor die Seinen. Du bist der König, du stehst uns bei in aller Not. Du bist der Weinstock, wir sind die Reben, du bist ein starker Gott. Dir, Herr, sei das Lob, das aus der Tiefe zu dir bringt. Dir, Herr, sei das Lob, das unsere Freude vor dich bringt.
Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?
Meine Lieben, im Wort Gottes, wir haben wahrgenommen, Josef, er hatte ein zu gutes Zuhause beim Vater. Seine Mutter war, als er sechsjährig war, gestorben. Im Moment war Josef 17 Jahre. Und die Brüder hassten ihn, weil sein Vater ihn bevorzugte einerseits und andererseits, weil er auch dem Vater mitteilen musste, wenn seine Brüder auf falsche Wege gingen. Nun, das gab Hass und sie wollten ihn umbringen. Dann aber verkauften sie den Josef, ihren Bruder, an die Ismaeliter. Und diese verkauften ihn weiter nach Ägypten, dem Potiphar. Das war der oberste Herr der Garde, die den Pharao bewachte. Und dieser vertraute ihm das ganze Haus an. Er konnte dort eigentlich schalten und walten. Er hatte Vollmacht, er hatte Vertrauen. Doch einzig seine Frau, sie wollte ihn verführen, er war fest, er widerstand und dann riss ihm das Kleid weg und er floh und dann machte sie Lärm und klagte Josef an, er hätte mit ihr ins Bett gehen wollen und klagte ihn beim Mann. Und der Mann, er prüfte das nicht näher, er wurde zornig, er warf Josef ins innerste Gefängnis. Und dort war er jetzt. Aber der Amtmann vertraut ihm vieles an, weil es heißt im Wort Gottes, der Herr war mit Josef. Und was Josef tat, da gab Gott Gelingen. Das war eigentlich ein Leitvers, wenn wir auch durch Tiefen gehen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ja der allmächtige Gott, er ist mit uns und er lässt uns auch gelingen, was wir in die Hand nehmen. Er hilft, er ist gerecht, er ist heilig. Nun, Josef ist noch im Gefängnis, schon einige Jahre, bald etwa 10 Jahre lag er jetzt im Gefängnis. Er ist dort, wartet auf Befreiung, tut aber seinen Dienst treu und nun begibt sich was Neues.
Vers 1. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker, und ließ sie setzen in das Amtmannshaus, ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag.
Der Oberste über die Mundschenken, er war des Königs Mundschenk, das ist ein ganz naher, hoher Bedienender, einer, der am König am nächsten stand. Und der Bäckermeister, der über alle Bäcker gesetzt war, was für den Pharao gebacken wurde und das alles gut und sauber zuging, die versündigten sich an Pharao. Und dann, was machte Pharao? Er wurde zornig, er warf sie ins Gefängnis. Und zwar ins gleiche Gefängnis, wo Josef auch drin lag seit Jahren. Meine Lieben, wir sehen hier, der Pharao war ein menschlicher Herrscher. Aber auch bei ihm, Sünde bewirkte ihm Zorn, auch Folgen. Sie kamen, obwohl sie hohe Posten hatten, abgesetzt und ins Gefängnis geworfen. Meine Lieben, das ist ein Zeichen, dass es schrecklich ist, in die Hände Gottes zu fallen. Wenn wir mit der Sünde noch vor ihm stehen, noch nicht Vergebung haben durch das Blut Jesu Christi. Ist nicht ein harmloser Gott, der einfach alles übersieht oder man sich noch herausschwatzen kann. Das konnten die beiden bei Pharao nicht und wir können das doch viel weniger beim allmächtigen Gott in der Höhe. Sünde wird bestraft, meine Lieben. Ja, wird mit dem Tode bestraft schlussendlich, wenn wir nicht Gnade finden.
Jesus, du Lamm von Golgatha. noch nicht der gute Hirt. Hör doch, wie er dich rufet so lind. Komm doch auch du nach Haus, mein Kind. Jesus, das Lamm von Golgatha, er gab sein Blut für dich einst da.
Und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente, und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis.
Also, der Amtmann, der Verantwortliche für dieses hohe Gefängnis, der übergab diese beiden hohen Beamten dem Josef, dem Sklaven, dass der Sklave Josef und Mitgefangener ihnen dienen sollte, sie versorgen sollte und auch sehen, dass es ihnen einigermaßen gut ging. Wir sehen hier wieder das Vertrauen des Amtsmanns gegenüber dem Josef. Und dieses Vertrauen hatte er, weil der Herr mit ihm war, mit Josef. Und da blieben sie einige Zeit, längere Zeit. Das war nicht einfach ein, zwei, drei Monate. Das können auch zwei, drei Jahre gewesen sein.
5. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum. Und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung.
Beiden, diesen hohen Beamten, jetzt im Gefängnis wie Josef, sie hatten einen Traum, sie träumten in der Nacht. In der gleichen Nacht träumten beide. Wir kommen hier zu einem ganz wichtigen Thema, Träumen. Was bedeutet das, Träumen? Nach der modernen Psychologie sind einfach das Einflüsse, die hochkommen im Traum von unserem Unterbewusstsein. Nun, das stimmt einigermaßen. Wenn wir gewisse Belastungen oder schwere Erlebnisse am Tage haben, dann können wir davon auch träumen. Das ist ganz klar. Aber die Bibel zeigt uns ganz eindeutig, woher die Träume kommen. Es gibt zweierlei Traumarten, die wir heute miteinander näher beleuchten wollen. Und die sind völlig unterschiedlich. Und die kommen in diesen drei Personen, die geträumt haben. Alle waren drei verschiedene Männer mit drei verschiedenen Träumen und mit verschiedenen Auslegungen oder mit verschiedenen Folgen.
Wir lesen aus Apostelgeschichte 2, Vers 17. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, und eure Alten sollen Träume haben.
Hier kommen wir zum ersten Mal, Träume haben. Das sagte Petrus in der Pfingstpredigt. Er war voll Heiligen Geistes. Er wiederholte eine Prophezeiung der Propheten. Also wenn der Heilige Geist auf euch kommt, sollen die Alten Träume haben. Meine Lieben, die Bibel zeigt uns ganz klar, auch an verschiedenen Beispielen, dass Gott dem Menschen Träume schenken kann und schenken gibt. Es ist verkehrt, wenn man sagt, ja, Träume sind Schäume, die haben keine Bedeutung. Aber Träume müssen im richtigen Licht des Wortes Gottes gesehen werden. Und diese drei Träume, die wir hier haben, von drei verschiedenen Menschen, geben uns einen klaren Aufschluss. Meine Lieben, merken wir es mal gut, Träume werden von Gott auch verwendet, um dem Menschen eine bestimmte Sache zu sagen oder bei der Erfüllung des Heiligen Geistes die Alten, die nicht mehr lesen oder nicht mehr in den Gottesdienst gehen können, Gott kann diesen alten Leuten auf verschiedene Weise reden. Aber wehe uns, wenn wir noch Träume suchen. Nein, die Bibel sagt uns, wir lesen das noch später, ganz klar, nicht die Träume sind ausschlaggebend in erster Linie, sondern das Wort Gottes.
Als weiteres lesen wir Prediger 5, Vers 6. Wo viele Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott.
Darum, sagt der Prediger, wo viele Träume sind, da ist auch viel Eitelkeit. ist Überheblichkeit oder gar Oberflächlichkeit. Und da gibt er uns den Schlüssel. Es gibt auch falsche Träume, es gibt sogar dämonisch eingeflößte Träume. Also bei den Träumen, fürchte Gott, ist die Lösung. Menschen, die gottesfürchtig sind, die müssen auch nicht sich ängsten vor schlimmen Träumen, von dämonischen Einflüssen, die auch durch Zauberer vermittelt werden können. Meine Lieben, wir sehen gerade bei den Träumen, es kann eindeutig Traum sein von Gott, andererseits ganz eindeutig vom Feind.
Wir lesen noch Jeremia 23, Vers 32. Siehe, ich will an die Propheten, spricht der Herr, die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz, obgleich ich sie nicht gesandt und ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts nütze sind, spricht der Herr.
Also, Gott sagt, dass viele über Träume sprechen, lügen, und die sind nicht von Gott. Gott hat sie gar nicht so gesandt. Also das will heißen, dass auch Träume, viele Träume mit Gott nichts zu tun haben, sondern nur mit dem Feind. Wir müssen das mal ganz klar zu Herzen nehmen. Träume haben verschiedene Herkünfte und verschiedene Auswirkungen, worauf wir noch zurückkommen.
Dann lesen wir Matthäus 1, Vers 19 bis 21. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
Hier, anfangs vom Neuen Testament, hat Josef einen Traum gehabt. Die Situation damals von Josef war folgende: Er wusste, seine Verlobte Maria ist schwanger geworden. Sie erwartet ein Kind. Um sie nicht in Schande zu bringen, wollte er sie heimlich verlassen. Also Josef war ein Mann der Heimlichkeit. Er wollte sie heimlich verlassen und dass nicht zu viel darüber geredet wird. Und er nicht damit hineingezogen wird. Und dieser Josef, er hat einen Traum. Gott redete zu ihm im Traum. Wir haben hier ein markantes Beispiel, wie Gott zu Leuten im Traum redet, die nicht einen anderen Weg der Erkenntnis bekommen können. Es gab im Alten Testament, der damaligen Bibel, kein einziges Beispiel, das diesem Beispiel von Josef gleich war. Und Josef kannte die Situation nicht ganz. Er kannte sie ja gar nicht. Er wollte einfach sich draus machen und Maria schützen dabei, weil er sie liebte. Nun, da erschien Gottes Engel ihm im Traum und sagte ihm ganz klar, er solle Maria nicht verlassen, sondern die Maria hätte ein Kind vom Heiligen Geist empfangen. Einmalig in der Bibel. Einmalig in der ganzen Geschichte des Menschen, dass der Heilige Geist eine Geburt bewirkte, eine Empfängnis. Und der Engel im Traum sagt ihm noch weiter, du sollst Maria nicht verlassen. Und das Kind, das sie gebären wird, du sollst ihn Jesus nennen. Eine klare Wegweisung Gottes. Im Traum. Dann weiter, das Kind, das sie gebären wird, ist Gottes Sohn, wird Gottes Sohn heißen. ja, wird die Menschen erretten? So eine klare Antwort bekam Josef durch Gott, durch diesen Engel, der im Traum mit ihm redete, wie er sich verhalten sollte. Josef hielt sich daran. Wir wissen auch später, Gott redete noch mehr im Traum zu Josef. Zum Beispiel, als die Weisen vom Morgenland das Kind besuchten, Josef hatte die Weisung Gottes im Traum, er soll sofort mit Mutter und Kind nach Ägypten reisen. Menschlich gesehen eine unmögliche Sache, mit einem kleinen Säugling nach Ägypten zu reisen. Und doch Josef gehorchte. Später bekam er wieder eine Wegweisung, er soll von Ägypten zurückkehren ins verheißene Land. Er gehorchte. Und dort im verheißenen Land sagte Gott, nicht mehr nach Bethlehem, sondern du sollst nach Nazareth gehen, weil dort die Verfolgung stärker war, Bethlehem, Jerusalem. Meine Lieben, wir sehen gerade bei der Person Josefs, Marias Gatte, Mann später, die Träume waren klar, er gehorchte. Und unbestritten sind all diese Träume direkt von Gott geschenkt gewesen. Auch die Weisen aus dem Morgenland, als sie das Jesuskind gesehen hatten, hätten sie ja nach Jerusalem zurückreisen müssen zu Herodes. Der wollte ja auch wissen und sehen, wo das Kind ist. Nicht um es anzubeten, nein. Aber das wussten diese Weisen nicht. Sie mussten Jesus nicht verraten, sondern im Traum begegnete ihnen der Herr und sagte, zieht einen anderen Weg nach Hause, nicht mehr über Jerusalem. Es war ein wegweisender Traum für die Weisen morgenlang, nachdem sie Jesus Kind gesehen hatten, bekamen sie diesen Traum und sie gehorchten und gingen den anderen Weg. Wir sehen hier Träume, die wirklich von Gott sind. Aber es gibt eben auch Träume, die vom Teufel sind. Eine ganze Menge. Wir werden später noch davon hören. Aber Träume, die sind nicht einfach leichtfertig zu nehmen. Andererseits dürfen wir nicht unser Leben einfach unter die Träume stellen, sondern eben, wie wir am Anfang gehört haben, wo Gott sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer und nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. So stark ist das Wort Gottes. Wir sehen nach später, dass das Wort Gottes und Träume nicht vergleichbar sind. Stark sind.
Halleluja, ja.
Wir lesen weiter in 1. Mose 40, Vers 6 und 7. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig?
Josef kam in ihre Zellen und sah, die beiden waren sehr traurig, außerordentlich traurig wie noch nie zuvor. Josef war ein Mitgefangener und ein langjähriger Gefangener. Er war als Gefangener nicht einer von der obersten Behördestufen wie die beiden, sondern er war ein Sklave, den man gekauft hat, den man ins Gefängnis geworfen hat. Meine Lieben, und Josef, er hat gesagt, ja, die sollen auch mal traurig sein, ich habe ja auch Grund seit Jahren. Nein, da sehen wir den Charakter von Josef. Er war noch in tieferer Prüfung als diese beiden Männer. Und er hatte ein Mitgefühl auch mit ihnen. Er sah, es geht ihnen nicht gut, also erkundigte er sich. Meine Lieben, keine Not für uns ist so groß, als dass wir noch mit unseren Mitmenschen mitfühlen könnten. Der Egoist kann das nicht. Der sieht immer sich selber. Der leidet selber am meisten, dem geht es am meisten am schlechtesten oder dann ist er wieder der Beste und Höchste, meine Lieben. Aber wirklich gläubige Menschen, wie Josef einer war, die haben Mitgefühl mit anderen Leidenden. Sie sind nicht einfach sich selber nur in der Not und jammern ständig.
8. Sie antworteten, es hat uns geträumt und wir haben niemand, der es uns auslege. Josef sprach, auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's.
Also, sie sagten, wir hatten einen Traum. Jeder hatte einen Traum. Und sie verstanden den Traum nicht. Es waren keine Ausleger da. Denn früher waren sie ja gewöhnt, wenn sie Träume hatten, hatte das eine Menge von Zauberern, von Wahrsagern, die Träume auch deuteten. Aber jetzt sind sie im Gefängnis. Jetzt haben sie diese Leute nicht mehr. Und sie klagen ihm, ja, es ist niemand, der uns diese Träume auslegt. Wir verstehen die Träume nicht, aber sie beschäftigen uns. Josef sagte ihnen, oh, das Auslegen, das ist Gottes Sache. Das ist nicht Menschensache. Damit zeigt Josef, es gibt nicht eine Fähigkeit des Menschen, Träume auszulegen, sondern nur die Menschen, die von Gott sind, dafür bestimmt sind, können Träume auslegen. Es gibt heute Traumbücher, es gibt heute verschiedene Traumdeuter. Ja, sind die von Gott bestimmt? Schützen Sie sich auf die Aussage Gottes, auf die göttliche Weisheit, oder fühlen Sie sich, ja, wir sind fähig, wir können das. Ja. Und so gibt es auch verschiedene Ausleger in verschiedenen Sachen. Aber das Auslegen jeglicher Träume, sagt Josef, ist Gottes Angelegenheit. Das kommt von Gott, nicht von ihm oder von irgendjemandem. Merken wir das gut, meine Lieben. Traumauslegung ist eine Sache Gottes und nicht eine menschliche Sache. Traumauslegen können wir nicht in Büchern lernen oder vergleichsweise hervorholen. Nein. Aber Josef beschäftigt sich jetzt mit diesen Menschen und sagt ihnen mal ein Wort von Gott. Diese obersten Beamten müssen lernen, es gibt einen Gott und der kann mehr als alle Menschen zusammen. Und diese Träume auslegen ist nur Gott vorbehalten.
meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich mich fest daran halte, wird mein Weg gerade sein, dann wird mein Weg gerade sein. Ist der Weg auch schwer und ich kann nicht mehr, dein Wort, Herr, trägt mich weiter und gibt mir deine Kraft. Bin ich ganz allein und will geborgen sein, ist dein Wort mein Trost und Begleiter.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich mich fest daran halte, wird mein Weg gerade sein, dann wird mein Weg gerade sein. Daran halte, wird mein Weg gerade sein, dann wird mein Weg gerade sein.
9. Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef: Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre, der hatte 3 Reben, und er grünte, wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand.
Das war der Traum des Wunschschenken. Ich möchte auf diesen Traum nicht weiter eingehen, denn die Auslegung ist eine Gottessache. Aber wir sehen in diesem Traum drin schon die Weinrebe. Sie wuchs, sie blühte, sie brachte Frucht. Etwas Positives liegt drin, aber man konnte deswegen das noch nicht erkennen. Das ist dann die psychologische Auslegung von Träumen. Und die psychologische Auslegung von Träumen, die stützt sich auf Erkenntnisse der Psychologie, aber ist nicht Gottes Auslegung.
12. Josef sprach zu ihm: Das ist seine Deutung. 3 Reben sind 3 Tage. Nach 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst, wie vormals, als du sein Schenk warst.
Das war die Auslegung Gottes, die Josef vom Herrn empfangen hatte für diesen obersten Mundschenken. Er sagt ihm, die 3 Reben, das sind 3 Tage. Er konnte es ganz genau sagen. Nicht, weil er da irgend wissenschaftliche Verbindungen hatte. Er war nie in einer hohen Ausbildung, Josef. Nein, Er war ein Hirtensohn. Nun, er bekam von Gott die Auslegung, eine klare, wunderschöne, verheißungsvolle Auslegung. Ganz klar, sagte er, in 3 Tagen wird der Pharao dich hier herausnehmen, er dich wieder erheben und er setzt sich wieder ein, du wirst wieder sein Mundschenkel sein. Eine wunderbare Deutung.
Vers 14, aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden. Und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen.
Jetzt hören wir zum ersten Mal nach vielen Jahren, dass Josef einem Menschen, was anvertraut, warum er im Gefängnis ist, eben war keine Begründung da. Auch wenn Begründung, die Potiphars Frau hatte das Kleid in der Hand, sie hatte einen Beleg, es brauchte gar keine Zeugen mehr. Meine Lieben, Josef vertraut jetzt diesem Mann an, wenn du dann wieder in deinem Amt bist. Gedenke meiner. Das heißt, setze dich in deiner Barmherzigkeit für mich ein. Rede zum obersten Regent, zum Pharao, dass ich hier unschuldig im Gefängnis bin, dass ich ein verkaufter Sklave bin, ein Gestohlener, von den Brüdern dem Vater gestohlen. Die Brüder hatten kein Recht über Josef zu verfügen und ihn zu verkaufen, aber sie haben es trotzdem gemacht. Nun, er sagt es, einem Menschen, der am allernächsten bei Pharao war, immer wieder bei den Mahlzeiten reicht er ihm den Becher. Näher konnte er nicht beim Regent sein.
16. Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef, mir hat auch geträumt, ich trüge 3 Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt.
Also, als der Bäckermeister sah, dass der Mundschenk eine gute Traumdeutung hatte, dann wollte er seinen Traum auch erzählen, in der Sicherheit, dass ihm jetzt auch etwas Gutes widerführe. Eine gute Deutung. Er erzählt ihm aber auch diesen Traum. Wir sehen, sehr sorgfältig alles zubereitet von seinen Mitarbeitern. Er trug das auf dem Haupt. 3 Körbe, Josef sagt, das sind 3 Tage auch für dich. Und dass die Vögel das wegfraßen, zeigt, dass du dem Pharao nie mehr Backwaren gibst. Du wirst erhängt werden und die Vögel werden dein Fleisch fressen. Meine Lieben, hier sehen wir den Traum vom Mundschenken, Gottes Auslegung zu sagen, war ja was Schönes, oder nicht? Und diesem Bäckermeister, diesem Obersten, der gehört auf die gleiche Stufe wie Mundschenke und wie der Potiphar, der über die Bewachung der Chef war. Nun, dem wagt er zu sagen, in 3 Tagen wirst du da auch herausgenommen, wirst erhoben und dann wirst du gehängt werden. Ist das nicht ein schreckliches Urteil? Ja, ist Gottes Wort da nicht auch wie ein Hammer, der Felsen zerreißt, falsche Meinungen auseinanderreißt. Dieser Bäcker meinte, ja, jetzt kommt für mich auch was Gutes. Er erwartete wirklich noch Gutes. Er gehörte zu jenen Menschen, die auch immer Gutes erwarten. Ich muss nur an Gutes glauben, dann bekomme ich immer Gutes. Das ist Autosuggestion, Selbstschwindel. Und wir sehen hier das Herz des obersten Bäckers war unedel, konnte vor Gott nicht bestehen und auch von dem König nicht. Also sein Urteil war von Gott her gesprochen, du wirst erhängt werden. Und Josef sagt ihm das wie beim anderen. Wir sehen hier, Josef hatte hier eine unbeeinflusste Verkündigung des Willens Gottes, die Auslegung Gottes hier beiden gemacht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen einerseits Gnade predigen, wenn Gott diese Gnade uns eingibt im Heiligen Geist. Wir müssen aber auch Gericht predigen für Leute, die immer nur Scheinbuße tun, heucheln und spekulieren. Ja, jetzt, wenn der eine gute Botschaft, ich brauche sie sicher auch. Seht ihr, die Gedankengänge dieses Bäckermeisters waren unedel, waren mit Lüge verbunden, mit Selbstbetrug. Gott lässt das bei uns nicht zu, meine Lieben. Gott straft die Sünde. Gott sieht, ob unser Herz rechtschaffen ist. Als immer der Zauberer meinte, er könne die Verleihung des Heiligen Geistes mit Geld erwerben, dass er das auch könne, dann hat Petrus ihm gesagt, voll Heiligen Geist, sei verflucht mit deinem Geld. Du meinst nicht, was göttlich ist, was menschlich ist. Dein Herz ist nicht rechtschaffen. Tue Buße, ob dir vielleicht vergeben wird. Es gibt eine ewige Verdammnis, meine Lieben. Es gibt auch ein ewiges Leben. Noch zurück zum Mundschenken. Er hat eine mächtige Gnadenbotschaft empfangen, aber den Josef vergaß er. Er war auch noch egoistisch. Er dachte jetzt noch an sich, wie er seine Pflicht dem Pharao gegenüber wieder gut erfüllen kann. Er war glücklich, aber den armen Josef im Gefängnis, den Sklaven, den vergaß er. Ach, es gibt eine schreckliche Vergesslichkeit.
Zwanzig. Und es geschah am dritten Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag. Und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand. Aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte.
Ein ganz schreckliches Ende. Ein schönes Ende für den Mundschenken. Bei beiden, nach drei Tagen, hatte der König Geburtstag. Und er versammelte alle seine Obersten. Natürlich dazu gehörten einmal auch der Mundschenker und der Bäckermeister. Aber die waren jetzt im Gefängnis. Ja, er holte sie heraus, er erhöhte sie. Beide gleich. Bis jetzt haben sie die gleiche Geschichte. Und nun kommt das Endgericht. Den Mundschenken setzt er wieder vor allen Obersten ein. Es wird definitiv wie vorher sein Mundschenke. Er schenkt ihm wieder volles Vertrauen. Und dem Bäckermeister war das Urteil da, du wirst gehängt werden. Und er wurde gehängt sofort. Er gab für den Bäckermeister keine Gnade mehr. Ja, er hatte keine rechtschaffene Buße getan. Er hatte spekuliert. Wenn ich das und das mache und jetzt geht's gut, und dann habe ich auch eine gute Prophezeiung. Meine Lieben, wir können mit Gott nicht so umgehen. Gott ist nicht einer, den man so umstimmen kann, so und so. Wir haben einen dreimal heiligen Gott. Und Gottes Furcht hilft uns, aus der Patsche herauszukommen. Aber solange der Mensch seine Wertschätzung emporhebt, wie dieser Bäckermeister, ja, sehr vergilt, das gilt auch für mich, ist doch Gerechtigkeit. Meine Lieben, es werden viele Menschen verloren gehen nach Gottes Wort, wenn sie nicht ernsthafte Buße tun über ihre Sünden und nicht ein anderes Herz wünschen, nämlich ein gereinigtes durch das Blut Jesu Christi, ein reines Herz, erfüllt vom Heiligen Geist, wo der Herr, der allmächtige Gott und der Herr Jesus Christus allein besitzt um ein Leben im Heiligen Geist. Meine Lieben, diese Menschen sind völlig anders. Die haben nicht immer Tricks, wie komme ich jetzt durch, wie kann ich mich jetzt doch noch durchschleusen und meinen, durch Hintertürchen kann ich mich fromm sprechen. Es gab und es gibt auch heute ein Gericht Gottes und das offenbart der Herr.
23. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn.
Wie bereits erwähnt, der oberste Schenk, als er eingesetzt war, wieder in seinem Amt war, er vergaß diesen Sklaven Josef dort im Gefängnis, der jahrelang dort innen lag. Solche Vergesslichkeit vergessen wir auch mit Menschen, die uns Gutes getan haben, die uns geholfen haben in der Not. Schimpfen wir vielleicht sogar über sie? Überheben wir uns oder vergessen wir sie einfach?
Kapitel 41, Vers 1. Und nach 2 Jahren hatte der Pharao einen Traum. Er stünde am Nil.
Nach 2 Jahren, nachdem die Geschichte Bäckermeister Mundschenke aus dem Gefängnis waren, nach 2 Jahren, 2 Jahre Gefängnis ist eine lange Zeit. Und er wartete, aber er war ja vergessen, dieser Josef. Dann, heißt es, hatte der König einen Traum. Er träumte. Gespannt. Das ist der dritte in unserer Geschichte, der was träumt. 2 Träume haben wir jetzt gesehen mit der Auslegung Gottes. Ich bin gespannt jetzt auf die dritte Bedeutung des dritten Traumes.
Die Menschen sehen ganz anders aus.
Vers 2. Er stünde am Nil und sähe aus dem Wasser steigen sieben schöne fette Kühe, die gingen auf der Weide im Grase. Nach diesen sah er andere sieben Kühe aus dem Wasser aufsteigen. Die waren hässlich und mager und traten neben die Kühe am Ufer des Nils. Und die hässlichen und mageren fraßen die sieben schönen fetten Kühe. Da erwachte der Pharao.
Der Pharao hatte eine ganz andere Sorte von Traum. Er war am Nil und er sah dort plötzlich 7 schöne, fette Kühe aus dem Nil herauskommen und sie weideten dann dort am frischen Gras am Nilufer. Das war das eine. Und der andere Teil ist, er sah nachher herauskommen 7 magere Kühe, Tiere, die abgemagert waren, hässlich aussahen, nur noch Haut und Knochen. Die kamen auch aus dem gleichen Nil heraus. Und was machten sie? Sie fraßen die Fetten, aber sie blieben weiterhin hässlich. Der Pharao hatte das geträumt. Er wachte an diesem Traum, diesem komischen Traum. Das war ein komischer Traum. Und dann schlief er wieder ein.
5. Und er schlief wieder ein, und ihm träumte abermals, und er sah, dass 7 Ähren aus einem Halm wuchsen, voll und dick. Danach sah er 7 dünne Ähren aufgehen, die waren vom Ostwind versenkt. Und die 7 mageren Ähren verschlangen die 7 dicken und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und merkte, dass es ein Traum war.
Er träumte von 7 Ähren, die aus einem Halm herauswuchsen. Das war wunderschön, viel Frucht. Und dann sah er einen anderen Halm. Dieser war vom Ostwind versenkt, dürr, ohne Leben. Und dort gab es keine reichliche Frucht. Aber was dort noch war, diese fraßen die 7 guten Ähren auf. Eigentlich, es hat gewisse Parallelen. Diesem Traum, 7, auch zuerst das Gute und nachher, möchte ich sagen, das Böse, das das Gute verschlingt. Ein Traum. Der Pharao, der war der mächtigste im Land. Er fiel nicht auf die Nase. Das hat ihn beschäftigt, sehr beschäftigt. Wir sehen hier, 3 Männer haben geträumt. Es waren keine gläubigen Juden oder Abrahams Freunde oder Nachkommen. Die haben geträumt. Und dieser Traum an Pharao oder die beiden Träume waren auch von Gott.
8. Und als es Morgen wurde, war sein Geist bekümmert. Und er schickte aus und ließ rufen alle Wahrsager in Ägypten und alle Weisen und erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deuten konnte.
Am Morgen, als er aufwachte, war er bedrückt. Kein Unterschied von den beiden Gefangenen, seinen hohen Beamten, dem Mundschenke und auch von dem Bäckermeister. Alle 3 waren betrübt nach dem gehabten Traum. Sie verstanden ihn ja nicht. Aber Pharao hatte da Macht. Er hatte Möglichkeiten. Die im Gefängnis sagen, wir haben keinen Ausleger. Pharao hatte eine ganze Menge von Auslegern, von Träumen. Geübte Leute auf Traumauslegungen. Und da versammelte er alle Wahrsager im ganzen Land. Er versammelte alle Traumdeuter, alle Weisen, die mit Traumdeutern was zu tun hatten. Er erklärte ihnen seinen Traum. Und der vielen Wahrsager und Weisen, keiner konnte ihm eine Deutung geben. Wisst ihr warum? All diese Leute sind vergleichbar mit Traumbüchern, Traumdeutern, Wahrsagen, die es auch heute in Menge gibt. Und Kartenleger dazu. Dieser Traum an Pharao war von Gott gesandt. Gott hatte einen Plan einen Plan der Errettung mit diesem Traum. Aber weil das ein Traum von Gott geschenkt war oder eingegeben oder gegeben war, da konnten die Zauberer, die Wahrsager, nicht in Gottes Wille eingreifen und sagen, wir können das jetzt auch auslegen. Da kamen sie nicht mehr weiter. Und wir leben heute in einer Welt, westlichen Welt, des Aberglaubens, des Okkultismus, der Teufelei. Viele Menschen gehen zu den Wahrsagern, Sterndeutern und so weiter, geben viel Geld aus dafür. Aber wenn etwas von Gott da ist, sind sie nicht fähig, das auszulegen. Sie können Gott nicht reinpfuschen. Und wenn wir diese falschen Ausleger suchen, auch in unserem Leben, falsche Hilfen anrufen, wir kommen immer falsch rein. Wir erfahren den Willen Gottes nie richtig. Und die Träume sind das, was wir noch hören werden, was die Bibel darüber sagt. Wenn ihr Lieben glaubt, nicht jedem Geist, nicht jedem Traumdeuter. Pharao, im Gegensatz zu den beiden Gefangenen, die eine Auslegung von einem Gottesmann hatten, blieb Pharao in Unwissenheit und im Missmut drin stecken. Dann sind auch bei uns die Gebete gar nicht viel. Gott lässt solche Leute oft in ihrem Sumpf stecken, weil sie nicht bußfertig sind für ihre Zaubereisünde, für ihre okkulten Machenschaften, für ihre okkulten Bindungen. Das ist eine ernste Sache. Ich habe Menschen getroffen, die waren ihr halbes Leben lang gebunden. Machten eine Bosheit nach der anderen. Sie konnten nicht anders als Böses tun, weil sie vom Bösen, vom Vater der Lüge, von Satan beherrscht waren und Besitz genommen waren. Das ist eine ernste Sache. Pharao, der so viele Möglichkeiten hatte, es für die Traumdeutung, trotz allem suchen, er findet keinen einzigen, der den Traum deuten konnte. Gott hatte noch einen in Ägypten, der den Traum von Gott deuten und den Ausweg auch klar sagen konnte. Aber der war im Gefängnis. Den kannte der Pharao nicht. Der Mundschenk hat ja nichts ihm erzählt, bis anhin. Meine lieben Zaubereisünde, Träume, die vom Satan sind, sind ganz schwere Belastungen für Leib, Seele und Geist. Ich habe Menschen gekannt, die hatten satanische eingegebene Träume, sie stützten sich darauf, verheirateten sich darauf, sie machten das und das und alles war verkehrt, gegen den Willen Gottes. Wie ganz anders ist es, wenn ein göttlicher Traum auch richtig ausgelegt ist und befolgt wird.
Ein Leben mit dem Heiland ist so schön, ja, jeden Tag an seiner Hand zu gehen, ein jeder Augenblick von ihm abhängt, ein jedes Kind, das seinen Heiland kennt. Ein Blick zu Jesu, ein Blick zu Jesu, ein Blick zu ihm, welch seliger Gewinn. Ein Blick zu Jesu, ein Blick zu Jesu, ein Blick zu ihm, welch seliger Gewinn. Wohl bringt das Leben auch viel Sorg und Mühe, doch mit Jesus man überwindet sie. Durch seine Kraft, durch seinen Heiligen Geist, durch seine Liebe, die anderen Liebe weist. Ein Blick zu Jesus, ein Blick zu ein Blick zu ihm, welchsieger Gewinn. Ein Blick zu Jesu, ein Blick zu Jesu, ein Blick zu ihm, welchsieger Gewinn. Der wahre Glaube auch nicht fehlen darf, zu dem der unsere Sünden auf sich nahm. Durch Glauben wird die dunkle Nacht erhellt, durch Glauben Gott sein Werk in uns erstellt. Ein Blick zu Jesu, ein Blick zu Jesu, ein Blick zu ihm, welchsieliger Gewinn. Ein Blick zu Jesu, ein Blick zu Jesu, ein Blick zu ihm, welchsieliger Gewinn.
Wir machen einen Sprung zurück und lesen 1. Mose 40, Vers 8. Sie antworteten: Es hat uns geträumt und wir haben niemand, der es uns auslege. Josef sprach: Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's.
Wir haben jetzt ein Stück im Text rückwärts gemacht. Die Mitgefangenen von Josef, der Mundschenker und der oberste Bäckermeister, sie hatten niemand, der ihnen den Traum auslegte. Sie kannten keinen Menschen, der fähig war, diesen Traum auszulegen. Sie hatten keinen Zugang zu den Zauberern, wie bereits erwähnt. Beim König war es genau das Gleiche. Er hatte Zugang zu allen Zauberern und Traumdeutern und Zeichendeutern und sogenannten Weisen. Aber sie waren nicht fähig, den Traum Gottes zu deuten. Da sagt Josef diesen beiden Männern: Die Auslegung, das Deuten ist die Sache Gottes, nicht von uns Menschen. Das gilt für Ungläubige und Gläubige. Wie wenn ein Gläubiger meint, er könne Träume auslegen, weil er gläubig ist, und dann macht er eine Falschauslegung. Sondern da braucht es eine tiefe Verbindung, dass wirklich der allmächtige, dreimal heilige Gott geehrt wird und ganz gewiss ist, eine Auslegung, eine Deutung, die kann nur dieser allmächtige Gott geben. Kein Lebewesen, kein gläubiger Mensch kann Träume deuten, ohne es wird ihm von Gott beauftragt und geschenkt. Das ist der Unterschied. Hütet euch auf sogenannten Traumdeuter oder Leute, die ihm den drei heiligen Namen was erzählen. Das ist gefährlich.
Wir lesen aus Jeremia 23 die Verse 25 bis 29. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen: Mir hat geträumt. Mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen, und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal.
Eine klare Aussage in Jeremia 23. Die Propheten, die sagen, mir hat geträumt, mir hat geträumt, ja, und lügen dabei. Ich habe in meinem Leben viele solche falsche Propheten kennengelernt. Die predigten, mir hat das geträumt, ich hatte die Vision und das hatte ich und darum. Wer wird dabei groß? Nur der sündige Mensch, nicht Gott. Das sind Lügenleute. Und wenn die Leute immer sagen, mir hat es geträumt, das Parallel ist auch, wenn sie immer sagen, oh, der Herr hat es mir gesagt, oder der Herr hat mir gezeigt. Das sind oftmals abergläubische Ausdrücke und der Name des Herrn wird missbraucht. Es war nicht der Herr, der den Traum eingab oder die Träume eingegeben hat, sondern das große, dicke, böse Ich und der dahinter steckende Teufel. Meine Lieben, aufgepasst diesbezüglich. Vertraut euch diesen Leuten nicht an. Und dann jemand sagt, oh, der Herr hat mir gezeigt. Oh, ich habe das und das geträumt. Sie träumen, sie predigen nur noch von ihren Träumen statt das Wort Gottes.
Erforsche mich, Jesu, mein Licht, durchleuchte mein Innerstes mir. Mein eigenes Bemühen taugt nicht, ich nahe mich willig, ich nahe mich willig, ich nahe mich dir. Was soll mir die Welt und ihr Spiel? Sie gab weder Trost mir noch Ruh. Ich habe ein höheres Ziel, mein Kleinod, o Jesu, mein Kleinod, o Jesu, mein Kleinod bist du. Im Glauben erfasse ich dich, ich weiß es und traue dir's zu. Du reinigst und heiligest mich, du kannst mich erretten, du willst stets erretten, allmächtig bist du. Dir, Jesu, sei Lob und sei Ehr, du bist meine Kraft, meine Was will ich noch mehr? Du kannst mich bewahren, du willst stets bewahren. Allmächtig bist du.
Unser Text in Jeremia geht noch ein wenig weiter.
28. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr.
Die Träume haben, sagt der Herr, die sollen doch ihre Träume erzählen. Hat mit Gott gar nichts zu tun. Und ihre Lügen weitergeben. Aber du predige mein Wort, das Wort Gottes. Und dann sagt der Prophet, was haben solche Träumereien, die nicht von Gott sind und die Leute sich damit schmücken und ihre göttliche Weisheit damit präsentieren wollen, auch wenn das eine dämonische ist. Meine Lieben, was hat da Stroh mit dem Weizen zu tun? Das passt gar nicht zusammen. Wort Gottes und so Träumereien, Prediger, hat nichts zu tun mit dem Wort Gottes. Sie können ihre Aufmerksamkeit sehr auf sich ziehen. Oh, der Mann, der ist groß. Da, ja, Gott redet zu dem in Träumen. Aber ist nicht Gott. Und dann kommen wir dort noch zum Schlussvers und Anfangsvers unseres Gottesdienstes im Jeremia.
23, Vers 29. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?
Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, das alles Böse verbrennt? ist nicht mein Wort wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Das ist das Wort Gottes. Hat nichts zu tun mit falschen Träumen. Aber Achtung, es gibt von Gott eingegebene Träume und die Auslegung ist nur bei Gott und nur möglich durch von Gott beauftragte Diener oder Dienerinnen, die wirklich allein dem Herrn die Ehre geben und wirklich nur unten bleiben wollen, aber die Auslegung vom Herrn empfangen. Sehen wir den Unterschied zwischen den falschen und richtigen Träumen? Es gibt immer wieder Leute, die träumen ganz böse Sachen. Ja, die Frage, meistens sagt man, das ist von Gott. Aber die falschen Propheten sagen auch, unsere Träume sind von Gott. Dabei sind sie Lügner. Gottes Träume sind maßgebend für Menschen, wie der Heilige Geist Petrus gesagt hat in der Pfingstpredigt und dem Propheten, dessen Wort er zitierte. Alte Leute mit Träumen, wenn sie nicht mehr Bibel lesen können, das Wort Gottes nicht mehr hören können, nicht mehr in eine Gemeinde gehen können, nicht mehr im Radio das Wort Gottes hören könnten, da kann Gott auf mancherlei Weise in seiner Gnade und Barmherzigkeit zum Menschen wegweisend reden, aber nicht mit Träumen, wie sie üblich sind. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass uns immer wieder durch den Heiligen Geist klare Geistesunterscheidung in deinem Wort schenkst, dass wir auch erkennen können, was von dir ist, was von Gott ist und was vom Feind ist oder von uns selber, durch unsere Psyche, die verdorben ist. Herr, wir bitten dich, du schenkst uns Gnade, wenn wir unser Leben ganz dir ausliefern, wenn wir uns demütigen, wenn wir nicht eigene Wege suchen, nicht eigene Rechtfertigung, nicht eigenes Hochspielen und dabei deinen Namen missbrauchen, sondern hilf uns, dass wir in Demut auch in Prüfungszeiten an die Mitmenschen denken, dass wir nicht vergessen, was du auch durch Menschen uns Gutes getan hast. Herr, dass wir Fürbitte tun können und dass dein Name verkündet und verherrlicht wird, dass dein lebendiges Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert wirken kann und wie ein Hammer auch die Felsen zerreißt, auch Felsen, die wir selber gebaut haben, Religiosität und Felsen, die uns Satan einflößt. Ja, Felsen des eigenen Ichs. Herr, schenke uns Gnade. Und schenke uns Gnade, dass wir auch in Prüfungszeiten wie Josef deiner ausharren. Ja, du wählst den richtigen Zeitpunkt unserer ewigen Befreiung. Du wählst den richtigen Zeitpunkt, wenn diese zeitlichen Leiden nicht mehr nach deinem Wort wirksam sein können, dass Menschen dich finden. Herr, wir bitten dich, segne uns und sei uns ganz nahe. Ohne dich können wir nichts tun, aber deine gnädige, allmächtige, liebende Hand ist über die deinen. Wie den Josef bewahrt hast im Gefängnis, lange Jahre lang, du hast ihn nicht vergessen, obwohl Menschen ihn vergessen hatten, so vergissest du auch uns nicht. Du bist der heilige, gerechte Gott. Wir beten dich an und preisen deinen heiligen Namen, der über allen Namen steht. Amen.
In meinem Jesus sind vergeben mir die Sünden. In meinem Jesus ist vergeben meine Schuld. Er hat auf Golgatha am Kreuz für mich gelitten. Damit besiegte er die Hölle und den Tod. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasse euch nicht auch in der schwersten Not. Ich beuge mich vor diesem Kreuz, wo er gelitten. Ich bete an die Macht, die mich dazu gebracht. An diesem Kreuz ruht der Fluch der ganzen Schöpfung. An diesem Kreuz ruht persönlich meine Schuld. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasst euch nicht auch in der schwersten Not. Mein Herz singt, seit ich auf Golgatha mich kniete, seit ich gestorben bin samt Christus auf dem Kreuz. Mein Herz singt, ich werde sein bei meinem Jesus. Ich werde ihn sehen, wie er ist in Herrlichkeit. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasst euch nicht auch in der schwersten Not. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasst euch nicht auch in der schwersten Not. Diesen Jesus will ich loben all mein Leben. Ihm will dienen ich auch einstens nach dem Tod. Ich vertraue auf sein Wort, das mir gegeben. Ich verlasst euch nicht auch in der schwersten Not.